SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Ständerat streitet über die Heiratsstrafe.
Sie sagen Ja zu einer Partnerin und das Resultat sind dann höhere Steuern.
Wir hören hinein in eine Diskussion über Ehe und Steuern. Die SVP des Kantons Luzern bekommt vor Bundesgericht teilweise Recht. Wir fragen nach den Konsequenzen für die Asylpolitik schweizweit. Das AKW Mühleberg wird in 4 Jahren stillgelegt und soll dann sofort abgebaut werden.
Der Rückbau des AKWs Mühleberg ist unsere Verantwortung, und zwar die Verantwortung dieser Generation. Und wir wollen es nicht verschieben auf die übernächste Generation,
sagt BKW-Chefin Thoma. Und in der ganzen Ukraine ist Krieg, nicht nur im Osten. Der Krieg ist in den Köpfen. Das sagt SRF-Auslandredaktorin Brigitte Zink im Tagesgespräch. Sie ist soeben aus der Ukraine zurückgekommen. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Der Ständerat hat die CVP-Volksinitiative gegen die sogenannte Heiratsstrafe diskutiert. Die Initiative will die Ungleichbehandlung von Ehepaaren bei Steuern und Sozialversicherungen beseitigen. Die Mehrheit der Ständeräte sieht nun aber Probleme bei der Umsetzung der Initiative. Heikel sei diese auch, weil gleichgeschlechtliche Paare ausgeschlossen würden. Der Ständerat setzt deshalb, wie schon der Nationalrat, auf einen Gegenvorschlag. Dieser schreibt keine Definition der Ehe fest. Er schließt auch nicht aus, dass Ehepartner künftig einzeln besteuert werden. Der Nationalrat hat das Gesetz zur Beschränkung von Zweitwohnungen definitiv angenommen. Dies, nachdem sich SVP und FDP mit den Initianten darauf geeinigt hatten, auf einige der vorgesehenen Ausnahmen zu verzichten. Die Kommission des Nationalrats hatte vorgeschlagen, das Gesetz als dringlich zu erklären und am Tag nach seiner Verabschiedung in Kraft zu setzen. Die Mehrheit im Nationalrat hält aber an den normalen Fristen fest. Wer sich seine Pensionskassengelder vorzeitig auszahlen lässt, muss seinen Kindern auch Alimente zahlen. So wollen es National- und Ständerat. Als Folge daraus müssen die Pensionskassen die Behörden künftig informieren, wenn Vorsorgekapital eines gemeldeten Versicherten ausbezahlt werden soll. So können sie durchsetzen, dass die Alimente bezahlt werden, wenn Geld vorhanden ist. Sollen Asylbewerber in Zukunft nur noch 1 Jahr in einer Gemeinde untergebracht werden dürfen? Über diese Frage darf das Luzerner Stimmvolk abstimmen. Dies hat das Bundesgericht entschieden und damit eine Beschwerde der SVP Luzern teilweise gutgeheißen. Hingegen ist die Forderung nach Asylzentren und geschlossenen Lagern außerhalb der Bauzone nach Meinung des Bundesgerichts ungültig, denn sie verstoße gegen Bundesrecht. In diesem Punkt gab das Bundesgericht Regierung und Parlament des Kantons Luzern recht. Diese waren der Meinung, die SVP-Initiative sei teilweise ungültig. Verschiedene Kantone haben gegen insgesamt 9 Callcenter Strafanzeige eingereicht. Die Firmen würden auf illegale Weise normale Lebensmittel als Heilmittel anpreisen und verkaufen. Diese seien zum Beispiel wirksam gegen Brustkrebs oder Arthrose. Das zeigte sich bei Tests, wie die Schweizer Kantonschemiker mitteilen. Die Firmenverantwortlichen hätten bewusst in Kauf genommen, dass die Gesundheit ihrer Kunden gefährdet werde. Die Behörden sahen sich zu den Tests veranlasst, nach einem Bericht des Schweizer Fernsehens SRF. Immer mehr Personen und Unternehmen legen ihr Geld in Immobilien an. Und dieser Trend werde sich fortsetzen, sagt eine Studie der Credit Suisse. Dies liege unter anderem daran, dass die Renditen bei Immobilienanlagen bedeutend höher seien als bei anderen Investitionen, angesichts rekordtiefer Zinsen. Die Folge? Die Preise für Immobilien steigen weiter, allerdings nicht überall. Die Nachfrage nach Geschäftsräumen abseits der Zentren etwa sinke. Der Grund? Viele Unternehmen wollten sparen, auch wegen des starken Frankens. Und dies täten sie unter anderem, indem sie weniger oder kleinere Räume mieten würden. Die Royal Bank of Scotland will 14.000 Stellen abbauen. Wie die Zeitung Financial Times meldet, wird ein großer Teil der Stellen in den USA und in Asien gestrichen. Zudem soll die Automatisierung in der Verwaltung vorangetrieben werden. Nach der Explosion in einem Bergwerk in der Ostukraine sind Dutzende Bergleute eingeschlossen. Gemäß Angaben des ukrainischen Parlamentspräsidenten wurde ein Bergmann getötet. Zudem ist das Schicksal von 32 Bergarbeitern ungewiss. Ausgelöst hatte das Unglück eine Methangasexplosion. Die Mine liegt in einem Gebiet, das von den Separatisten kontrolliert wird. Vor der Küste Italiens sind 10 Flüchtlinge ertrunken, nachdem ihr Schlauchboot gekentert war. Weitere 120 Flüchtlinge, die im gleichen Boot unterwegs waren, konnten von der italienischen Küstenwache gerettet werden. Allein in den letzten 24 Stunden hat die Küstenwache nach eigenen Angaben über 900 Bootsflüchtlinge gerettet. Zürich ist die Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität weltweit. Zu diesem Schluss kommt eine Vergleichsstudie des Beratungsunternehmens Mercer. Mit Genf ist eine weitere Schweizer Stadt in den Top 10. Die Westschweizer Stadt ist auf Platz 8 im internationalen Ranking. Attraktivste Stadt bleibt Wien. Untersucht wurden 230 Großstädte anhand von Kriterien wie Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Verkehr. Das Wetter. Heute und morgen ist es wechselnd bewölkt. Besonders am alten Nordhang fällt zeitweise Schnee. Im Flachland schneit es nur stellenweise. Die Temperatur liegt bei rund 5 Grad. Im Süden scheint morgen die Sonne. Mit kräftigem Nordwind steigt die Temperatur auf milde 16 Grad.
Für etwa 80'000 Ehepaare hat das Jahr vor dem Standesamt in der Schweiz teure Folgen. Sie zahlen nach der Heirat noch mehr Steuern als vorher. Schon vor Jahrzehnten hat das Bundesgericht festgestellt, dass diese Ungerechtigkeit verfassungswidrig ist. Doch die Politik tut sich schwer mit dem Thema. Auch mit der Initiative der CVP, die eigentlich bloß in der Verfassung festschreiben möchte, dass die sogenannte Heiratsstrafe beseitigt werden muss. Den ganzen Morgen hat der Ständerat darüber debattiert. Aus dem Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi.
Obwohl sich alle einig sind, die Ungerechtigkeit für Ehepaare müsse aufgehoben werden, weil sie gegen die Bundesverfassung verstößt, hatte die CVP-Initiative auch im Ständerat einen schweren Stand. Zum einen wegen ihrem allerersten Satz, der heißt, die Ehe ist die auf Dauer angelegte, gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Das schließe aus, dass Homosexuelle eine Ehe schließen könnten, monierte vor allem die Linke.
Erstens mal darf es in einem modernen Ehekonzept keine Einschränkung auf die Frau-Mann-Partnerschaft geben,
stellte Anita Fetz von der SP klar. Das entspreche einfach nicht mehr der Realität. Fetz rannte damit selbst bei CVP-Ständerätinnen und Räten offene Türen ein. Denn diese fürchten schon, dass ausgerechnet dieser eine Satz ihrer Initiative schaden könnte. Sie hätten sich deshalb vorstellen können, die umstrittene Definition aus der Initiative zu streichen. Pirmin Bischoff zum Beispiel.
Der erste Satz ist an sich rechtlich auch verzichtbar.
Doch gab es CVP-intern auch andere Stimmen. Diesen Satz müsse man nicht unbedingt streichen, betonte Ständerat Urs Schwaller, denn
mit der Garantie der Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau werden andere Formen nicht ausgeschlossen.
Eingetragene Partnerschaften zwischen Schwulen und Lesben seien einfach mitgemeint, präzisierte Schwaller. Doch auch diese Beschwichtigung konnte die Ratsmehrheit nicht vom Initiativtext überzeugen. Denn dieser schließt gleichzeitig ein bestimmtes Steuermodell für Ehepaare in der Zukunft ausdrücklich aus. Das Modell der sogenannten Individualbesteuerung. Dieses würde es erlauben, dass jeder Ehepartner separat eine Steuererklärung ausfüllt. Vor allem die Linke und Teile der FDP setzten auf dieses Modell. Wie zuvor der Nationalrat möchte die Mehrheit des Ständerats deshalb dem Volk einen Gegenvorschlag zur Initiative unterbreiten. FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Der Gegenvorschlag lässt die Türe auch für ein Wahlmodell offen.
Darüber konnte die zuständige Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf nur den Kopf schütteln. Ausgerechnet von jener politischen Partei, die sich ständig über Regulierungen aufrege, komme die Forderung nach der ausgesprochen aufwendigen Individualbesteuerung.
So einfach und so unkompliziert und so dereguliert wird dann das nicht ablaufen.
Der Gegenvorschlag lasse zudem einfach alles offen, kritisierte eine sichtlich verärgerte Finanzministerin. Mit einem solchen Text sei man keinen Schritt näher an Steuergerechtigkeit als heute.
Warum sagen Sie alle, die den Gegenvorschlag unterstützen, nicht, wir wollen Individualbesteuerung oder wir wollen gemeinsame Besteuerung? Ich bin für beides offen, aber sagen Sie endlich einmal, was Sie wollen, damit man weitermachen kann.
Mitmar Schlumpfs Appell fruchtete nichts. Mit 24 zu 19 Stimmen hat sich der Ständerat knapp dafür ausgesprochen, der Initiative einen abgespeckten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Ein Gegenvorschlag, der nichts mehr aussagt, als dass die Ehe anderen Lebensformen gegenüber nicht beteiligt werden darf, namentlich nicht bei den Steuern.
Elisabeth Pestalozzi. Die Initiative der CVP zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat in ihrer ursprünglichen Form im Ständerat also keine Chance. Der Mehrheit im Ständerat ist der eng gefasste Ehebegriff der CVP zu konservativ. Stattdessen setzt das Stöckli auf einen Gegenvorschlag, der die Heiratsstrafe auch abschaffen will, aber eben ohne den Ehebegriff so streng zu fassen. Nochmals zu Ihnen ins Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi. Die Ehe soll also nicht in der Verfassung verankert werden. Was würden Sie sagen, ist das ein Paradigmenwechsel für unsere Gesellschaft?
Ja, von einem eigentlichen großen Paradigmenwechsel würde ich nicht gleich sprechen, denn auch die Formulierung der CVP hätten ja eingetragene homosexuelle Partnerschaften mitgemeint. Aber es ist doch ein deutliches Signal, dass der gesellschaftliche Wandel jetzt auch im Parlament zum Thema wird. Es gibt ja noch auch den Vorstoß der Grünliberalen, der auch für Homosexuelle die Ehe ermöglichen möchte. Und es gibt auch Forderungen, die auch die Adoption von Kindern durch Schwule und Lesben erlauben wollen. Also es geschieht in diesem Bereich recht viel und auch recht schnell. Seit heute ist ein Ausdruck mehr in dieser Entwicklung.
Schauen wir doch zusammen kurz in die Zukunft. Wenn jetzt das Volk dereinst Ja sagen würde zur Abschaffung dieser Heiratsstrafe, wer würde dann genau profitieren?
Ja, profitieren von der Abschaffung dieser bisherigen Ungerechtigkeit würden etwa 80'000 Ehepaare, vor allem solche mit höheren Einkommen. Allerdings, wenn Initiative oder Gegenvorschlag beim Volk durchkommen, fängt die eigentliche Arbeit erst an. Denn dann ist erst einmal beschlossen, dass die steuerliche Ungleichbehandlung von Eheleuten und Konkubinatspaaren beseitigt werden muss. Nach welchem Modell aber, das ist noch völlig offen. Die Kantone, die übrigens die Ungerechtigkeiten schon länger ausgemerzt haben, kennen ja häufig das sogenannte Splitting-Modell, also dass die Einkommen zwar zusammengezählt werden, aber nach einem Satz versteuert werden, der auf dem tieferen Einkommen beruht. Denkbar sind auch neue Abzüge oder eben die Individualbesteuerung. Aber das Wie muss dann die Finanzministerin erst richtig ausarbeiten.
Wenn dann 80'000 Menschen weniger Steuern zahlen, dann wird das logischerweise zu Steuerausfällen beim Bund führen. Können wir uns das leisten?
Wir müssen es uns leisten können, hat Evelyn Wittmer-Schlumpf heute im Rat deutlich festgehalten, denn der jetzige Zustand sei verfassungswidrig, man habe also gar keine andere Wahl. Und je nach dem Modell, das der Bundesrat dann irgendwann wählen wird, werden die Mehrkosten unterschiedlich hoch ausfallen. Man rechnet da zwischen 1 Milliarde und 2,3 Milliarden. Und angesichts des Defizits im Bundeshaushalt, das sich jetzt hier abzeichnet, oder das jetzt schon abzeichnet, wird das eine schwierige Ausgangslage werden. Es wird auch stark gestritten werden darum, ob man sich das leisten kann oder eben nicht oder eben wie. Und der Bund wird dann wohl Prioritäten setzen müssen und entscheiden, ob er sparen möchte oder ob er eine Steuererhöhung ins Auge fassen muss.
Es wird auf jeden Fall spannend. Danke für diese Einschätzungen, Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Wenn das älteste AKW abgebaut wird, kostet das 800 Millionen Franken. Im schlimmsten Fall zahlt der Steuerzahler mit. Alarm wegen dem Westminster-Palast in London. Das UNESCO-Monument bröckelt, doch das britische Parlament lässt sich nicht aus dem Gebäude vertreiben. Kurdenführer Massoud Barzani, vom Westen gelobt und bewaffnet, von den Nachbarn misstrauisch beobachtet. Ein Porträt. Doch zuerst zum Teilsieg der SVP vor Gericht. Der Luzerner Kantonsrat und die Luzerner SVP streiten sich wegen der Asylpolitik und sind deswegen bis vor Bundesgericht gegangen. Die SVP-Initiative verlangt unter anderem, dass Luzern geschlossene Lager schafft für renitente Asylbewerber, und zwar zwingend außerhalb der Bauzone. Und sie will, dass sich Asylbewerber maximal ein Jahr lang im Kanton aufhalten können. Diese zwei Forderungen gingen dem Parlament zu weit. Sascha Buchbinder, Sie haben die Gerichtsverhandlung verfolgt. Das Bundesgericht gibt jetzt der SVP teilweise recht. Mit welchen Argumenten?
Ja, die Richter sind ihrer Linie treu geblieben, dass sie dem Grundsatz folgen, im Zweifel für die Volksrechte. Sie haben heute Vormittag einen halben Tag lang versucht, die Initiative so zu interpretieren, dass sie nicht gegen Bundesrecht verstößt. Und in einem Punkt ist ihnen das gelungen, nämlich Sie haben gesagt, die Initiative verlangt also, Asylbewerber dürfen maximal 12 Monate in einer Gemeinde untergebracht werden. Wenn das so gemeint ist, dass sie danach einfach in eine andere Gemeinde wechseln müssen, dann verstoße die Initiative nicht gegen Bundesrecht. Die Richter zweifelten zwar am Sinn dieser Bestimmung, aber sie ließen die Bestimmung doch gelten. Die Initianten wiederum zeigten sich nach der Verhandlung sehr erfreut und bestätigten doch, ja, sie fänden das gut, weil ihnen gehe es darum, die Integration von Asylbewerbern in einer Gemeinde zu verhindern.
Ein Teil der Initiative wird jedoch für ungültig erklärt. Da bekommt also der Luzerner Kantonsrat recht. Welchen Punkt betrifft das denn?
Da geht es darum, um die Forderung, dass Asylzentren und geschlossene Lager generell außerhalb der Bauzonen erstellt werden sollen, also außerhalb der Siedlungen. Da scheitert die Initiative am Raumplanungsrecht. Ausnahmsweise, meint das Bundesgericht, sei so etwas möglich, aber nie und nimmer als Prinzip.
Dies ist zwar ein Streit auf kantonaler Ebene, der da ausgetragen wird, aber die Diskussion eigentlich ist von schweizweiter Bedeutung. Welche Folgen wird das Urteil haben?
Ja, man muss sehen, bisher ist das der einzige Fall, wo eine Kantonalpartei versucht, wirklich so direkt Asylpolitik auf kantonaler Ebene zu betreiben. Das ist nun ein Teilsieg für die SVP Luzern vor Bundesgericht. Zugleich aber wurde bei dieser Verhandlung klar, der Spielraum ist wirklich sehr gering. Also da werden auf kantonaler Ebene nur sehr kleine Brötchen gebacken, weil die Asylpolitik wirklich Sache des Bundes ist. Wenn das also ein Testballon gewesen wäre, um zu schauen, ob man auf kantonaler Ebene systematisch die Asylpolitik bewirtschaften könnte, dann muss man sagen, dieser Testballon fliegt zwar, aber er fliegt nicht sehr weit.
Eine Frage ist jetzt noch offen. Wie geht es im Kanton Luzern weiter? Wird jetzt da noch über Teile der SVP-Initiative abgestimmt oder nicht?
Ja, über große Teile der Initiative wird abgestimmt werden. Also nur ein einziger Punkt wurde für ungültig erklärt. Der Rest muss dem Stimmvolk vorgelegt werden und dann gibt es eine Abstimmung darüber. Allerdings, wie gesagt, es ist auch klar, dass der Spielraum bei der Umsetzung danach, falls diese Initiative angenommen würde, sehr gering ist. Das ist quasi ein homöopathisches Medikament, was da vorgelegt wird. Und ob das wirklich Sinn macht, ich würde mal sagen, zur Parteiprofilierung kann das interessant sein. Aber persönlich frage ich mich schon, ob Initiativen, bei denen schon vor der Abstimmung derart klar gemacht wird, dass sie nur sehr geringe, konkrete Wirkung haben können, ob da nicht einfach wirklich schon programmiert ist, dass die Stimmbürger davon enttäuscht werden. In der Asylpolitik jedenfalls wird die Luzerner SVP im Alleingang mit ihrer Initiative nicht alles auf den Kopf stellen können.
Sagt unser Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen. $800 Millionen. So viel kostet der Rückbau des Atomkraftwerks Mühleberg. Diese Zahl nennt zumindest die Betreiberfirma BKW. 800 Millionen Franken, das ist viel Geld. Darum die Frage, was geschieht, wenn die Kosten noch weiter steigen? Und wer zahlt, wenn der Kraftwerkbetreiberin das Geld ausgeht? Christian von Burg.
Der Abbruch alter Atomkraftwerke ist eine sehr aufwendige und langwierige Sache. Wie viel das am Ende kostet, darüber sind sich die Experten derzeit nicht einig. Das sagt der Direktor des Bundesamtes für Energie, Walter Steinmann.
Die einen gehen davon aus, dass man, je mehr Kernkraftwerke stillgelegt werden, je günstiger das wird, weil man Erfahrung hat. Und die anderen gehen davon aus, dass auch die Regulierungen bezüglich Sicherheit eher zunehmen werden und von dem her das nicht billiger wird.
Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass die Kosten für den Abbruch bisher zu tief angesetzt worden sind. Vor 4 Jahren wurden die Berechnungen für Mühleberg deshalb nach oben angepasst. Um knapp einen Drittel stiegen die Kostenprognosen für den Nachbetrieb, also die 5 Jahre, in denen die Brennelemente abkühlen. Und auch die Kosten für den eigentlichen Abriss stiegen um 11%. Die wirtschaftliche Lage auf dem Strommarkt ist derzeit sehr hart. Die Großen der Branche waren noch vor wenigen Jahren eigentliche Geldmaschinen für die Kantonskassen. Heute gelten sie als Sorgenkinder. Wer zahlt, wenn ihnen das Geld ausgeht? Zuerst wohl die Stromkunden, sagt BFE-Direktor Walter Steinmann.
BKW muss entsprechend schauen, dass sie den Strompreis derart ansetzt, dass auch bestimmte Reserven vorhanden sind, damit sie für diese Stilllegung und spätere Entsorgung genügend Geld hat.
Via Stromrechnung zahlen die Kunden also mit. Haftbar für die finanziellen Risiken der Stilllegung wie auch der anschließenden Tiefenlagerung sind aber die großen Betreiberfirmen. Falls eine davon zahlungsunfähig wird, müssen die anderen gemäß Kernenergiegesetz solidarisch einspringen. Und nur, falls auch das nicht mehr möglich sein sollte, muss die Öffentlichkeit via Kantons- und Bundeskasse direkt bezahlen.
Es ist so, dass ganz am Schluss allenfalls auch der Bund zum Handkuss kommen würde, aber das ist wirklich die letzte Instanz gemäß Kernenergiegesetz.
So weit werde es aber nicht kommen, sagt die Chefin des Energiekonzerns BKW, Suzanne Thoma. Die 800 Millionen Franken für den Rückbau seien für ihr Unternehmen tragbar.
Das ist natürlich sehr viel Geld. Sie müssen es aber in Verhältnis setzen zur Leistungskraft eines Unternehmens wie der BKW, das doch jetzt auch einen Gewinn anmelden konnte von alleine 350 Millionen Schweizer Franken in 2014.
Und die Hälfte der Stilllegungskosten sind bereits gedeckt. Jedes AKW zahlt nämlich Geld auf ein Konto ein, den sogenannten Stilllegungsfonds. Nächstes Jahr prüft das Bundesamt für Energie die Kosten für den Abbruch des AKWs Mühleberg erneut. Wie viel es effektiv kostet, wird sich aber erst zeigen, wenn das AKW Mühleberg ganz weg ist. Also frühestens in 20 Jahren.
Rendezvous, 8 Minuten vor 1. Für Touristen in London ist es ein beliebtes Fotosujet. Die UNESCO hat es auf seiner Liste. Und nun bröckelt der Palast von Westminster. Das Gebäude, in dem die beiden Kammern des britischen Parlaments seit Jahrhunderten tagen, ist so baufällig geworden, dass ein drastisches Eingreifen geboten ist. Oder großes kunsthistorisches Ungemach droht. Martin Aliot berichtet.
Big Ben, die größte Glocke im Elizabeth-Turm, lässt die Welt wissen, welche Stunde geschlagen hat. Fein ziseliert und elegant überblickt das Wahrzeichen die Themse. Die Welt scheint in Ordnung zu sein, solange hier die Zeit gemessen und verkündet wird. Alle paar Jahre werden Bilder von Männern veröffentlicht, die sich vor dem Zifferblatt abseilen, um die Taubenexkremente wegzuklauben. Diese Sorgfalt beim Unterhalt des verehrten Baudenkmals wirkt beruhigend. Doch der Schein trügt. John Bercow, der Speaker des Unterhauses, der im Alltag vergeblich versucht, die Abgeordneten zum Wohlverhalten zu ermahnen, hat diese Woche eine düstere Warnung ausgesprochen. Der Palast von Westminster sei derart baufällig, dass drastische Remeduren unvermeidlich seien. 1100 Räume, 100 Treppenhäuser und kilometerlange Korridore wollen saniert werden, denn es tropft durch die Dächer, das Mauerwerk bröckelt und die Ratten pflanzen sich ungehindert fort. 3 Milliarden Pfund, so schätzt der Speaker, seien nötig. Dabei ist der Gebäudekomplex gar nicht so alt. In den Jahrzehnten nach dem großen Feuer von 1834 wurde der Palast in neugotischem Stil wieder aufgebaut und im Innern von Augustus Pugin als Gesamtkunstwerk ausgestaltet. Das Unterhaus selbst ist noch wesentlich jünger. Es musste nach einem deutschen Bombenangriff 1941 neu gebaut werden. Seither allerdings blieb die Bauhütte tatenlos. Westminster ist zum Synonym für abgehobene, weltfremde Politiker geworden, die nur mit ihresgleichen verkehren. Und dieses Goldfischglas soll nun 3 Milliarden Pfund verschlingen, das klingt nach Verdruss. Soll das Parlament gar auf der grünen Wiese im Norden Englands neu errichtet werden? Doch das Wahrzeichen müsste ja ohnehin renoviert und einem neuen Zweck zugeführt werden. Sicher ist nur eines, die gegenwärtigen Unterhaltsmethoden mit Klebstreifen und Bindfaden haben ausgedient. Wenn der ganze Palast, der formal das Eigentum der Königin bleibt, nicht eines schönen Tages in die Themse rutschen soll. Musik.
Artilleriefeuer und Bomben über Tikrit. Die irakische Armee kämpft seit dem Wochenende erbittert gegen die Terrormiliz des IS. Die irakischen Regierungstruppen versuchen es den kurdischen Kämpfern gleichzutun. Diese haben im Nordirak hunderte Quadratkilometer zurückerobert, Gebiet, das ihnen die Terrormiliz im letzten Sommer entrissen hatte. Der starke Mann hinter den erfolgreichen Kurden ist Masoud Barzani, der Präsident der Kurdenregion. Der Westen lobt ihn und beliefert ihn mit Waffen. Was aber führt der Kurdenführer wirklich im Schild? Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann sucht Antworten.
Masoud Barzani steht auf einem Hügel und preist vor den Fernsehkameras die militärischen Erfolge seiner Peschmerga im Nordwesten des Iraks. Rotes Kopftuch, Bluderhosen. In der Tracht des kurdischen Kämpfers zeigt sich der Regionalpräsident gern, häufiger auch wieder direkt an der Front, seit seine Truppen dort in der Offensive sind. Es ist den Peschmerga gelungen, den Nimbus der Unbesiegbarkeit von IS zu brechen, sagt der 68-Jährige mit Genugtuung. Aber er warnt zugleich. Die Scharia-Extremisten haben sich in der sunnitisch-arabischen Nachbarschaft festgekrallt. Sie wirklich zu zerschlagen, ist eine Herausforderung, die die Kraft der Kurden bei weitem übersteigt. Masoud Barzani ist der Sohn des Freiheitshelden Mustafa Barzani. Er ist selbst Kurdenführer seit dem Tod des Vaters Ende der 70er Jahre. Die Kurden wurden damals von Saddam Hussein als Landesverräter behandelt. Der irakische Staatschef ließ viele ihrer Dörfer zerstören und unterdrückte kurdischen Widerstand sogar mit Giftgas. Das ist nicht vergessen, auch zwei amerikanische Invasionen später nicht, die der kurdischen Minderheit in Irak die Autonomie brachten und Barzani das Amt des Präsidenten dieser selbstverwalteten Region. Und heute? Steht Irak einmal mehr vor der Zerreißprobe. Im arabischen Rest des Landes tobt ein Konflikt. Sunniten und Schiiten streiten um die Verteilung der Macht. Die Extremisten profitieren davon und noch ist kein Ausgleich in Sicht, der ihnen den Nährboden entziehen könnte. Das bisherige Irak ist Geschichte. Das Neue wird gerade mit Blut gezeichnet, sagt Barzani. Wird sein Kurdengebiet noch ein Teil davon sein? Die kurdischen Politiker taktieren sehr geschickt, sagt der Politanalytiker und ehemalige kurdische Minister Lawar Alaeddin in Erbil.
What you find the current Kurdish leadership is doing, they work on two tracks.
Die kurdische Führung arbeitet zweigleisig. Sie kooperiert mit der irakischen Zentralregierung in Bagdad und bereitet gleichzeitig den Boden, um sich von diesem Bagdad irgendwann auch lossagen zu können, sagt Alaeddin. Masoud Barzani, der Präsident, ist ein Meister dieser kurdischen Politik der Ambivalenz. Die Peschmerga stellen sich den Dschihad-Extremisten von IS entgegen, aber nur in Gebieten, die die Kurden als kurdisch betrachten und für sich beanspruchen, darunter viele, die außerhalb der offiziellen Kurdenregion liegen. Die kurdische Führung erweitert so im Kampf gegen IS gleichzeitig ihr eigenes Territorium, in der Ölstadt Kirkuk etwa. Dort aber leben neben Kurden auch Turkmenen und Araber. Nicht alle wollen die kurdische Annexion der Stadt einfach hinnehmen. Wird hier gerade der Keim gesetzt für einen nächsten innerirakischen Krieg mit kurdischen Truppen, die vom Westen hochgerüstet wurden? Manche halten das für denkbar. Ali Hussein, Barzanis Parteichef in der kurdischen Hauptstadt, aber schlägt den Kurdenführer geradewegs für den Friedensnobelpreis vor. Tatsächlich hat niemand so viele Flüchtlinge aufgenommen wie jüngst das Kurdengebiet. Arabische Sunniten, Schiiten, Christen, Turkmenen, Jesiden, sie alle leben geschützt vor Verfolgung und friedlich bei uns, sagt Ali Hussein, Barzanis Parteichef von Erbil. Die kurdische Metropole hat in den letzten Jahren einen Wirtschaftsboom erlebt. Die Infrastruktur ist solide. Und trotz der geografischen Nähe zur Dschihadistenfront, man fühlt sich hier freier, sicherer als in der zerrütteten irakischen Hauptstadt Bagdad. Aber auch in Erbil fragen sich viele, in wessen Taschen verschwinden die Milliarden aus dem Ölgeschäft. Barzanis Neffe ist Premierminister, sein Sohn Chef des Sicherheitsrats, das Kurdengebiet zeigt sich modern, die Politik aber bleibt archaisch. Der Regionalpräsident setzt für die Entwicklung der Autonomiezone ganz auf die Türkei und den Westen. Die zweite große Kraft im Kurdengebiet aber, jene von Jalal Talabani, hält eher zu Iran und kritisiert Barzanis strategische Partnerschaften. In den 90er Jahren bekämpften sich die beiden Fraktionen noch. Bis heute unterhalten sie je ihre eigenen Sicherheitsapparate. Droht da ein neuer innerkurdischer Konflikt?
The Kurdish politicians have learned bitter lessons in the past and they have gone beyond
Nein, die beiden Rivalen haben begriffen, dass sie sich zusammenraufen müssen, um den kurdischen Sonderweg nicht zu gefährden, sagt der Politexperte Lawar Alaaddin. Die vollständige Unabhängigkeit bleibt der große kurdische Traum. Vorerst aber geht es darum, auf den Trümmern dieses alten Iraks die kurdische Autonomie noch bedeutend zu stärken. Und Massoud Barzani wird diese Chance gewiss nicht vorbeiziehen lassen.
Philipp Scholkmann. Punkt 1 im Tagesgespräch im ersten und vierten Zeit für tiefe Einblicke ins Alltagsleben der Ukrainerinnen und Ukrainer. Im Herzen des Landes gibt es keine zerschossenen Städte und keine Kämpfe. Trotzdem ist der Krieg auch dort. Das hat unsere Auslandredaktorin Brigitte Zink mit eigenen Augen gesehen. Das Tagesgespräch über die Ukraine gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Diskussion zur Heiratsstrafe. Eine Mehrheit der Ständeräte sieht Probleme bei der Umsetzung der CVP-Initiative und setzt auf einen Gegenvorschlag. Dieser definiert nicht, wie eine Ehe auszusehen hat. Einigung bei den Zweitwohnungen. Der Nationalrat hat das Gesetz zur Umsetzung der Initiative angenommen, nachdem sich SVP und FDP mit den Initianten auf einen Kompromiss geeinigt hatten. Strengere Alimentenregelung. Wer sich seine Pensionskassengelder vorzeitig auszahlen lässt, muss seinen Kindern immer auch Alimente zahlen. So wollen es National- und Ständerat. Entscheid des Bundesgerichts. Das Luzerner Stimmvolk kann darüber abstimmen, ob Asylbewerber in Zukunft nur noch ein Jahr in einer Gemeinde untergebracht werden dürfen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.